So, genau, vielleicht noch zur Info, jetzt kommen noch nach und nach Leute, dann labere ich einfach noch ein bisschen, zur Info noch, ich werde eine quotierte Redeliste machen, das heißt, ihr wundert euch nicht, wenn ihr nicht in der Reihenfolge drankommt, in der ihr euch meldet.
Na gut, so, nach Gefühl. Wie eigentlich so. Ja, Frauen und Männer und wie oft sich auch gemeldet haben. Ich würde sagen, jetzt nicht nur nach Geschlecht, sondern also ganz.
Genau, und also wichtig ist auch nochmal vielleicht zu sagen, dass es jetzt auch nicht, also wichtig ist, oder wir müssen jetzt auch nicht quasi so einen unbedingt so ein Frage- und Antwortspielchen machen, also quasi ihr fragt und auf dem Podest wird geantwortet oder so, sondern ihr dürft euch ruhig auch aufeinander beziehen und quasi also sozusagen, wir können auch alle miteinander diskutieren und quasi, also es muss jetzt nicht so ein Expertin-Gespräch oder sowas entstehen. Und genau, ihr sagt einfach vielleicht, wenn ihr was zu irgendwas sagen wollt oder nicht. Genau, Publikumsmikro habe ich schon gesagt. Gibt's, wer hat denn Fragen? Wer will was loswerden? Eine Ergänzung? Vielleicht genau hier erstmal.
Ja, also ich hätte gleich eine Frage. Und zwar, Manuela, du hast ja am Anfang... Ist doch okay, wenn ich duze, oder? Ich hoffe mal, ja. Okay. Du hast ja am Anfang nochmal gesagt, wie der Kontext war, wo die Kanak-Attack entstanden ist, und hast ja auch gesagt, das war so die fehlende Präsenz von den migrantischen Stimmen in der Öffentlichkeit. Und ich wollte nochmal so auch aus privatem Interesse fragen, wie dann, also das ist, welche Rolle denn vielleicht auch Hip-Hop als migrantisches Medium damals bei der Entstehungsgeschichte von Kanak-Attack hatte, vor allem weil ja nachher auch noch, also Montag ein Hip-Hop-Konzert nochmal da sein wird. Und habt ihr da, also war das ein Bezugspunkt für euch? Und wenn ja, waren das die Texte oder war das auch Hip-Hop als kulturelle Identität sozusagen, als Bewegung auch? Und genau, dann würdest du der These auch zustimmen, dass Hip-Hop durchaus sowas sein könnte wie eine Stimme der Marginalisierten in der BRD?
Du willst?
Ich kann ja mal anfangen. Ja, Hip-Hop hat eine sehr große Rolle gespielt. Es gab Leute innerhalb von Kanak-Attack, und die es auch mitgegründet haben, die selber Rapper waren, und eine Frau war mit dabei, nämlich Aziza A. Und wir haben, als wir 1997 das Manifest geschrieben haben und das dann, glaube ich, 99 irgendwie teilweise veröffentlicht wurde, war der letzte Satz dieser Song gehört uns. Und so hieß dann auch die CD, die wir veröffentlicht haben. Die ist, hat irgendwie nicht die Charts gemacht, aber den Index, weil es ist auf den Index gekommen, aber erst Jahre später, als sie wirklich eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt hat, weil es da den Reim gegeben hat, den weiß ich nicht genau, den Reim kann ich gar nicht mehr sagen, aber der Satz kam irgendwie, Edmund Stoiber ist Deutschlands größter Hurensohn. Und achso, das war auch noch mit dabei, genau. Und also das ist sozusagen der Ausdruck davon, aber wichtig war sozusagen für die politische Organisierung einerseits, also das ist auch relativ wichtig zu verstehen, dass die Leute, die bei Kanak-Attack organisiert waren, sehr unterschiedliche Praktiken mitgebracht haben, die dann dieses Projekt auch zusammengesetzt hat. Also und dabei waren eben auch sehr viele kulturelle Praktiken. Irgendwie Leute, die Theater gemacht haben, die Schriftsteller waren, die Geschichten geschrieben haben, die irgendwie Theorieproduktion gemacht haben, die Layout gemacht haben, die gerappt haben, die andere Formen von Musik gemacht haben, die in der PR-Branche gearbeitet haben, die in der Computerbranche gearbeitet haben, die you name it, ich weiß es nicht mehr, aber das war sozusagen schon eine relativ große, und dieses Wissen kam dann auch in dieser Gruppe zusammen, und für das Hip-Hop, das war sehr wichtig, weil natürlich, also wie ich am Anfang gesagt habe, zu der Zeit war es wirklich immer noch sehr stark, dass irgendwie die Idee war, dass Migranten eine bestimmte Kultur haben und dieses folkloristisch, und für uns in unseren Lebensverhältnissen hat das natürlich irgendwie so gar keine Rolle gespielt, sondern wir teilten irgendwie die Jugendkultur der damaligen Zeit, und in der war Hip-Hop eben sehr, sehr wichtig, wobei man das jetzt wirklich nicht verallgemeinern kann, und ich glaube auch heute nicht verallgemeinern. Also zum Beispiel dieses Buch, wenn es einige von euch kennen, Fear of a Kanak Planet, ist ja entstanden aus dem Zusammenhang von Kanak Attack. Also zumindest Murat Güngör, der selber ja mal Rapper war, war einer der Gründungsmitglieder von Kanak Attack. Und in diesem Zusammenhang ist ja dann auch versucht worden, innerhalb des Hip-Hop diese Geschichte zu erarbeiten und auszuarbeiten, und wie kam es sozusagen dazu, dass es diese migrantische Stimme so stark war innerhalb des Hip-Hop. Und naja, also ich meine, also was soll ich sagen, Bushido ist jetzt nicht die Stimme der Marginalisierten, oder es ist eine Stimme der Marginalisierten, die ich scheiße finde. Also ich kann diesen direkten politischen Bezug nicht herstellen, aber das ist ja bei allen Phänomenen der Popkultur so. Und ich glaube, die Geschichte des Hip-Hop ist da auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt in der Geschichte des Hip-Hops ja irgendwie ja, sehr unterschiedliche politische Bezüge, und es gibt auch ziemlich viel Scheiße. Und für uns war total wichtig, dass es in Frankreich eine Gruppe gab und auch heute, glaube ich, noch gibt. Das war die Mouvement d'Immigration in des Banlieues, also die Bewegung der Migration und der Vororte, die in den 90er Jahren bereits eine Platte, eine Hip-Hop-Platte gemacht hat, wo sie verschiedene Hip-Hopper gefragt hat, aus den Banlieues eben dabei zu partizipieren, und diese Platte heißt 11 Minuten 30 gegen die rassistischen Gesetze. Und diese Mouvement d'Immigration des Banlieues war eine Gruppe der selbstorganisierten Migranten in den französischen Vororten und war einer der wirklich großen Vorbilder für uns, weil die eben eine bestimmte Form politischer Arbeit gemacht haben, die eine linke Arbeit war, die auch außerdem die Geschichte der Kämpfe aufgearbeitet hat, die versucht hat, innerhalb der Banlieues eine politische Arbeit mit einer kulturellen Arbeit zu verbinden, die eine Beratung angeboten hat, immer unter der Bedingung, wenn ihr beraten werden wollt, dann nur unter der Bedingung, dass ihr bei uns mitmacht und euch politisch organisiert. Wir sind nicht einfach eine so eine Sozialhilfestruktur. Und genau das war für uns ein Vorbild. Und unter diesem Vorbild haben wir dann, ich bin nicht ganz sicher in den Jahreszahlen, aber ich glaube im Jahr 2000 eben in Heidelberg im Tonstudio von einem der Leute, die wer hat das gemacht? Ich habe einen grünen Pass und mit dem Advanced Chemistry. Einer von denen, nämlich, die hatten damals ein Tonstudio in Mannheim, und dort haben wir dann eine Reihe von Leuten zusammengebracht, die erste Platte gemacht haben. Von denen haben sich dann, der erste Track war auch echt cool, muss ich sagen, aber da waren auch echt gute Leute dabei, und die haben sich dann verabschiedet, als sie kapiert haben, dass es diese politische Linie hat. Das fanden sie dann scheiße. Und dann haben sich wiederum andere aus der Hamburger Schule, die damals irgendwie viel eher so politisch irgendwie Interesse hatten, die haben sich dann diesem Song angeschlossen, und genau, und dann ist diese CD produziert worden, die dann auf einem kleinen Plattenlabel in Frankfurt rauskam. Und? Etwas gesagt? Keine Ahnung. Genau, und insofern spielte Hip-Hop eine sehr, sehr große Rolle für uns, und weil irgendwie es auch eine Reihe von DJs gab, die irgendwie Hip-Hop aufgelegt haben, aber eben nicht nur Hip-Hop, weil das natürlich auch so ein bisschen ein Klischee ist.
Wenn es gerade direkt keine Frage gibt, würde ich vielleicht mal an Figen die Frage stellen, inwiefern jetzt Also weil wir jetzt bei Kanak Attack wieder waren und du ja vorher gemeint hast, dass es quasi eine Kampagne von Kanak Attack auch diese No Integration war und inwiefern ihr euch jetzt mit der Kampagne auch auf das bezieht, was Kanak Attack gemacht hat oder nicht oder abgrenzt oder ob es da überhaupt, ob das eine Rolle gespielt hat überhaupt oder nicht oder ob es jetzt nur zufällig quasi eine Kampagne gibt mit dem Namen.
Also für mich, persönlich war das ein reiner Zufall. Ich habe von der Kampagne von Kanak Attack erst erfahren, nachdem wir mit unserer Kampagne angefangen hatten. Dennoch sind mir natürlich jetzt, mir uns allen in der Gruppe, die Erfahrungen von Kanak Attack sehr wichtig. Wir haben jetzt vorhin draußen endlich mal geschafft, einen Termin zu vereinbaren. Ja, wir wollen mit denen zusammenkommen und aus deren Erfahrungen auf jeden Fall lernen. Rapper unter uns gibt es nicht. Also das werden wir nicht hinkriegen, glaube ich. Aber ja, das war vielleicht ein Zufall, dass ich das nicht mitbekommen habe. Also nachdem wir jetzt damit angefangen haben, habe ich natürlich auch im Internet viel recherchiert. Wir haben bei der Auftaktveranstaltung einen Film von Kanak Attack, das Märchen von Integration, bereits gezeigt. Also wir werden auf jeden Fall weiterhin gucken, was wir aus diesen Erfahrungen für uns, für unsere Kampagne einfach gewinnen können. Wir werden die Leute um Rat fragen. Vielleicht bevor ich jetzt das Mikro wieder verlasse, eine Information. Ich habe vorhin versäumt zu sagen, dass da hinten am Tisch Material von uns in verschiedenen Sprachen liegt. Auch Buttons sind da einfach zum Mitnehmen. Okay. Wie jetzt mit der Kampagne weitergehen soll. Wir haben ja die Sommerzeit jetzt vor uns. Wir haben uns also für uns beschlossen, jetzt in der Zeit, wo die meisten nicht in Berlin sind oder mit anderen Dingen beschäftigt sind, um nicht unbedingt zu veranstalten, durchzuführen. Wir werden die Zeit vielmehr dafür nutzen, erstmal auf die Straße zu gehen. Wir sind am 26. Juni bei der CSC Kreuzberg. Am 27. zum Beispiel sind wir im Kiez Internationalen Fest in Neukölln, also hier im Bezirk. Und wir werden auch die Zeit nutzen, um Arbeitsgruppen zu bilden, für die Zeit ab September eine Veranstaltungsreihe denn konkret zu bestimmten Themen vorzubereiten. Aber all diese Informationen sind immer aktuell bei uns auf der Homepage zu finden. Wir freuen uns auf Unterstützung, auf Verstärkung. Wir treffen uns alle 2 Wochen bei uns im Verein Allmende. Die Sitzungen sind offen für alle, also wenn ihr Lust und Interesse habt, einfach mehr zu erfahren oder vielleicht auch mitzumachen, seid ihr alle gerne herzlich eingeladen.
Ja, da hinten war vorher noch eine Wortmeldung, wolltest du noch?
Wer ist denn dich? Wer ist denn dich?
Mich?
Ja, ja.
Also die Frage war an die Moderation. also quasi an die Tristesse oder Veranstaltungs AG hier, warum wir, also wie die Verknüpfung zwischen deinem Blog Mein Kiez und der Kampagne Integration Nein Danke zustande gekommen ist. Jetzt muss ich kurz nachdenken.
Das war die Auftaktveranstaltung, ja.
Also eigentlich ging es, stand quasi wieder der Juni an und wir haben uns dazu entschlossen, wieder eine Veranstaltung, Dein Blog, Mein Kiez zu machen. Haben uns überlegt, quasi die letzten 3 Jahre haben sich die Themen, letztes Jahr hatten wir eine Veranstaltung zum Thema Kanaksprak und quasi rassistische Ausgrenzung durch Sprache. Genau davor das Jahr ging es um Gentrifizierung und eine Vorstellung von unterschiedlichen Gruppen und Initiativen, die es hier im Kiez gibt. Und wir haben uns überlegt, was wir dieses Jahr zum Thema machen wollen. Dann waren wir, oder ein paar Leute von uns waren bei der Veranstaltung, bei der Einführungsveranstaltung quasi von der Integration Nein-Danke-Kampagne. Und wir fanden das sehr spannend und haben uns dazu entschieden, in Kontakt aufgenommen und dazu entschieden, das zu unterstützen. Und genau, Manuela macht jetzt noch eine Analyse dazu. Nee, doch nicht. Genau. Beantwortet das die Frage?
Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Du hast ganz viel erzählt am Anfang, Manuela, ich weiß nicht, was daran liegt, dass du einen Unterschied siehst in der Rassismusdebatte, dass es was anderes ist in den 80er, 90er zu heute. Ich würde gerne deine Position zu heute tatsächlich nochmal wissen, weil du ganz viel geschichtlich erzählt hast. Und auch nochmal in Verbindung mit der Extremismusdebatte, die ja jetzt auch ganz aktuell ist.
Die Frage war, ich hätte über Rassismus historisch gesprochen, was ist eigentlich mein, was verstehe ich unter Rassismus heute? Und die andere Frage war, oder der ein Teilaspekt davon war, unter Bedingungen der Extremismusdiskussion. Ne? Ich fange mal mit dem leichten Teil an. Ich glaube, die Extremismusdiskussion ist relativ irrelevant. Ich meine, die wird sozusagen immer hochgekocht, wenn es eine Gelegenheit dazu gibt und die trifft jetzt sozusagen eine bestimmte Situation in Berlin. Ich glaube nicht, dass sie sich lange hält. Das ist meine Einschätzung. Sie ist aber insgesamt eine, die tatsächlich eher immer dazu geführt hat, das, was daran klar ist, ist sozusagen die Gleichsetzung, die völliger Unsinn ist. Der Hintergrund ist, ist einer, der mit dem Ost-West-Konflikt historisch zu tun hat und mit der sozusagen der Idee sozusagen der Entstehung, also sozusagen des Nationalsozialismus einerseits und des Rechtsextremismus in dieser Hinsicht und seiner Weiterentwicklung bis heute und andererseits wird sozusagen diese kommunistische Idee mit drauf beschworen. Also es war ja sozusagen der Extremismus und wie man überhaupt das gedacht hat in so einer räumlichen Anordnung, ne? Links und rechts, ist ja auch schon mal eine sehr komische Form, überhaupt Politik zu denken. Und das, was sozusagen heute links ist, hat sich ja massiv verändert darüber, dass es diese Konstellation historisch so nicht mehr gibt. Und die Linke musste sich ja sozusagen nach dieser Konstellation auch neu erfinden. Wo sie im Moment ist, ist, glaube ich, eine relativ komplizierte Sache. Ich glaube, auf jeden Fall in einer Situation, in der es sehr viel nachzudenken gibt und sehr viel zu überlegen ist, wie man sozusagen weitermacht. Die Frage des Rassismus ist eine, die ich mir seit langer Zeit stelle und die ich unglaublich schwierig zu beantworten finde. Also ich habe jetzt ich habe jetzt bei der Vorstellung dieser Kampagne zugehört und quasi so einen ganzen Forderungskatalog mir angehört. Das sind natürlich alles Formen des institutionellen Rassismus, der da angesprochen wird, und des strukturellen Rassismus, der Alltag von Migranten bestimmt in Deutschland. Und das ist natürlich richtig. Und trotzdem glaube ich, dass der Rassismus in einer neuen Konjunktur ist, wenn man sich das auf einer, und jetzt sind wir mal ganz bescheiden, einer globalen Ebene anguckt. Ich glaube, dass es sich, dass es zurzeit sehr, sehr unterschiedliche, viele und unterschiedliche Formen von Rassismus gibt, die gleichzeitig existieren. Und das ist total kompliziert, weil sich darüber nicht mehr so leicht definieren lässt, wer eigentlich wer sozusagen zum Objekt von Rassismus gemacht wird. Also das ist etwas, was unglaublich, also was eine große, große Rolle spielt, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass in Großbritannien, um es mal so zu sagen, es historisch immer eine Linie gab des Antirassismus, der eine bestimmte Vorstellung von Schwarz und Weiß im Kopf hatte. Jetzt kommt es zu einer Neuzusammensetzung der Migration. Großbritannien ist eines der wenigen Länder, die diese EU-Restriktionen der Einwanderung, dass nämlich 7 Jahre lang es nicht möglich ist, dass die neuen Länder der EU in die alten Länder der EU einwandern können. Also sozusagen, dass es eine Hierarchisierung innerhalb der EU gibt, was die Rechte in Bezug auf die Bewegungsfreiheit gibt, ist Großbritannien eines der wenigen Länder, das das nicht hat. Es wandern relativ viele Leute aus Osteuropa nach Großbritannien ein und diese Leute werden Opfer rassistischer Gewalt. Das passt nicht in das alte Schema von Kämpfen gegen Rassismus. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil die traditionellen antirassistischen Formen dadurch in die Krise geraten und sich neu konfigurieren müssen. Das spielt auch eine Rolle, wenn man zum Beispiel an Südafrika denkt. In Südafrika kommt es im Sommer vor 2 Jahren zu einer Situation, oder war es letztes Jahr, zu einer Situation, wo Flüchtlinge und Arbeitsmigranten aus anderen Ländern Afrikas Teil eines rassistischen Mobs innerhalb Südafrikas und in diesen Vorstädten werden. Das heißt, es gibt, jetzt kann man natürlich sagen, wie es in der südafrikanischen Presse irgendwie und in der Analyse geschieht, man kann das unterteilen in Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Rassismus war das, was sozusagen innerhalb des Apartheidsregimes dominant war und das, was jetzt existiert, ist Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit. Ich bin da nicht so sicher. Ich finde das total kompliziert. Und diese ganzen Phänomene sind nicht einfach welche, die an diesen Orten passieren, sondern sie sind welche, die wir ja dauernd mitkriegen und über die auch unser Verständnis davon, was Rassismus ist, ändert. Und was sozusagen, also wenn wir jetzt ganz aktuell sprechen, gibt es diese unglaubliche Hetze und Gewalt gegenüber Usbeken in Kirgisistan. Okay? Wir würden von Rassismus sprechen. Ne? Oder es gibt irgendwie in Moskau, ist der Rassismus knallhart, also innerhalb eines Jahres sterben dort Leute wegen rassistischer Gewalt, wie in den 90er Jahren in ganz Deutschland. Okay? Und es sind Leute, die hauptsächlich zum Teil sind es Studenten aus Afrika oder Asien, aber es sind hauptsächlich Leute, die aus dem Kaukasus nach Moskau kommen, um zu arbeiten. Die Idee des sozusagen des Caucasian in den USA ist weiß und sind die Leute, die traditionell in den alten Vorstellungen von dem, was Rassismus ist, nicht diejenigen sind, die Objekte von Rassismus sind. Das heißt, es kommt auf so einer globalen Ebene und ich würde sagen, aber auch innerhalb von Europa zu einer Konstellation, die für uns eine Herausforderung darstellt, weil wir konfrontiert sind mit sehr unterschiedlichen Konzepten von Rassismus, die kommuniziert werden, aber auch von sehr unterschiedlichen Traditionen der antirassistischen Bewegungen in den unterschiedlichen Ländern, weil der Rassismus sich über sehr lange Zeit national organisiert hat. Und die Konjunkturen sich auch sehr lange national bestimmt haben. Ich rede jetzt nicht über die Zeit des Kolonialismus, ich begrenze jetzt den Zeitabschnitt, müsste das nochmal erweitern. Aber das bedeutet, dass es auch innerhalb Europas, wenn man darüber nachdenkt, wie macht man das, wie thematisiert man den Rassismus auf europäischer Ebene, kommt es zu einer Situation, in der es sehr, sehr schwierig wird, mit Leuten zu reden. Und zwar nicht nur im Sinne der Sprache, sondern im Sinne der Konzepte. Im Sinne der Erfahrungen der Kämpfe, der Erfahrungen der Konzepte von Kämpfen, der sozusagen Gegenüberstellungen. Und ich glaube, dass es am ehesten richtig wäre zu verstehen, dass es sehr unterschiedliche Formen von Rassismus im Moment zur gleichen Zeit gibt und dass sie auch in Deutschland und in dieser Situation sind. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, das heute zu verstehen, um zu verstehen, wie wir den Antirassismus auf neue Beine stellen wollen, wenn wir ihn nicht nur als eine Form verstehen wollen, also sozusagen, wenn wir ihn in all seinen Aspekten verstehen wollen, und zwar nicht nur in Formen der institutionellen Diskriminierung. Und weil dann, also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als du das gesagt hast, ne, du hast ja so einen Schwerpunkt gelegt immer auf die türkischen Migranten und auf die, und dann hast du manchmal noch so die arabischen hinzugenommen. Und dann hast du gesagt, am Ende würdest du jetzt nochmal über die Asylbewerber und die Leute ohne Papiere reden. Das ist ja häufig dann eben nicht die. Und ehrlich gesagt geht mir das immer auch ein bisschen auf den Keks, dass immer über die Türken geredet wird. Wirklich, also ich meine, weil die Deutschen machen das immer und die deutsche Migrationsforschung macht das immer und es wird immer das sozusagen so gemacht. Und das ist natürlich die größte Gruppe, aber dann gibt es noch sehr viele andere. Und ich weiß, dass ihr das nicht so meint, aber trotzdem ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es auch innerhalb dieser Gruppe inzwischen zu wirklich großen Unterschieden gekommen ist. Auch was die Ökonomie zum Beispiel oder ihre ökonomischen Status angeht. Das Phänomen des Abiturtürken hat Felion Salmolo Ende der 90er Jahre schon thematisiert und ist sozusagen, das lässt sich so leicht nicht homogenisieren, ne? Und auch nicht von dem, wie diese Gruppen wiederum staatsbürgerschaftliche Rechte haben und nicht. Und ich weiß auch nicht, also ich finde es unglaublich schwierig. Ich glaube, dass man das wirklich genau verstehen muss und ich glaube, dass sehr, sehr viele Elemente davon irgendwie angesprochen wurden, nämlich wie heute eigentlich Leute zu Ausländern gemacht werden. Es finde ich, hat Figen zum Teil sehr, sehr gut beschrieben, die es gar nicht sind. Und ja, also einer der Punkte, was ich phänomenal finde, ist, in der Weise, in der sich Migranten häufig positiv auf Integration beziehen, halte ich für eine der erfolgreichsten Formen von Rassismus.
Okay, jetzt gab es hier eine Wortmeldung.
Wollte ich gerne jetzt an Manueles Beitrag jetzt zuletzt anknüpfen, und zwar auch im Zusammenhang, wie die Idee entstanden ist, dass wir diese Kampagne Integration Nein Danke geführt haben. Zwar ist Rassismus jetzt von Zeit zu Zeit jetzt in Kontexten kompliziert oder auch entsteht in verschiedenen Formen, aber gerade der Rassismus, der in Deutschland jetzt in der letzten Zeit besonders im Vordergrund tretet und den wir auch entsprechend genauer aufgreifen müssen und zu bekämpfen haben, ist der antimuslimische Rassismus, auf den du nicht eingegangen bist. Und der Grund, warum Figen oder auch wir oder auch andere, auch besonders einen Teil der Migranten, die Türken oder Araber nennen, liegt daran, dass gerade diese Gruppe von Menschen, der migrantischen Anteils in dieser Gesellschaft, als ein besonderes Ziel definiert werden. Und auch in der Integrationsdiskussion ist es natürlich sehr auffallend, besonders prägnant und besonders auffällig, dass gerade diese Gruppe als Schmarotzer, als integrationsunwillig ist, als unfähig ist, Deutsch zu lernen, als nicht bereit ist, sich einzubringen, definiert wird. Und das ist total deutlich. Und ich meine, natürlich gibt es auch Rassismen oder auch Ausgrenzungsmechanismen anderen Gruppen gegenüber. Aber was besonders die Integrationspolitik dieses Landes ausmacht in den letzten Jahren, ist geprägt durch die Hetze gegen besonders diese Gruppe. Und das ist natürlich nicht zufällig. Einerseits liegt es daran, dass gerade Menschen aus der Türkei den größten Anteil, nach wie vor den größten Anteil unter den Migranten hier in Deutschland bilden. Andererseits, der Prozess oder die Phase seit dem 11. September spielt auf jeden Fall eine besonders entscheidende Rolle, warum gerade diese Form des Rassismus besonders hier forciert wird. Und was Sarah Ende September oder Anfang Oktober 2009 gesagt hat und was für Reaktion es ausgelöst hat, positive oder negative, ist schon auf jeden Fall eine sehr bedeutende Frage, die wir auf jeden Fall intensiver nochmal angehen müssen. Und Sarah hat wieder letzte Woche wieder einen Spruch von sich gelassen auf einer Veranstaltung. Es ist so dumm und dreist, was er von sich gibt, und es regt sich kaum hier was in diesem Land. Und auch unter den Linken regt sich auch kaum was. Und dass Marwa, eine Marokkanerin, glaube ich, Ägypterin, in einem Gerichtsprozess, in einer während einer Verhandlung mit 18 Messerstichen ermordet wird und hier in diesem Land kaum jemand was dazu sagt und die Linke sich dazu nicht verhält, ist schon ein Phänomen für sich.
Aber von einem Einwanderer aus Russland.
Aber die Bekennung zu der Tat ist auch entscheidend.
Das ist kompliziert.
Aber die Reaktion darauf dass gar nicht so richtig öffentlich aufgegriffen wurde und dass es zu keinem Skandal geführt hat, es ist schon phänomenal. Und also in der deutschen, finde ich auch in den linken Diskursen spielt dieser andere muslimische Rassismus so gut wie keine Rolle, also kaum, eine sehr geringe Rolle. Und das ist schmerzhaft, als Linke, als antifaschistischer Mensch mitzubekommen, dass diese Sache, dieses Thema nicht so richtig entsprechend aufgegriffen wird und behandelt wird. Und von daher finde ich, dass solche Veranstaltungen, die hier stattfinden, auch sehr gut. Und möchte noch eine Ankündigung machen, was Sarrazin angeht. Ihr habt ja mitbekommen, was er gesagt hat. Türken, Araber und Afrikaner sind dumm, deswegen wird die gesamte Bevölkerung in Deutschland dümmer auf natürlichem Wege, weil 80% Intelligenz 80% über erblich ist. Ja, und jetzt hat sich endlich mal eine Gruppe sich dazu bewegen können, eine Protestaktion und Demonstration zu organisieren am Montag, am 21. Juni, Montag um 18 Uhr vor der SPD-Zentrale findet eine Demonstration statt, durchgeführt von einer Gruppe, die sich Deukisch-Generation nennt. Das sind Jugendliche mit türkischen Ursprungs, die hier geboren, hier aufgewachsen sind. Ich denke mal, politisch sind sie vielleicht sozialdemokratisch, was mir nicht passt, aber trotzdem finde ich sehr gut, dass die gerade sich dazu verhalten.
Also, vielleicht auch Bezug nehmend auf das, was Galip und vorher Manuela gesagt hat. Manuela, du hast recht, wenn du sagst, es ist schwierig, das, was zurzeit in Deutschland passiert, Namen zu geben. Also, was für einen Namen gebe ich das? Also, mir persönlich ist es nicht so wichtig, wie man das irgendwann mal akademisch benennen will. Damit will ich mich nicht befassen, dafür habe ich keine Zeit. Wenn ich nur die Türken, Kurden und Araber benenne, darauf hat ihr gerade Bezug genommen, das ist nun mal die Gruppe, ob es uns passt oder nicht passt. Du hast vorhin selbst in deinem Beitrag gesagt, in den 80er Jahren war es der Zimmermann, der offen gesagt hat, das sind die Türken. Nach 30 Jahren steht der Sarrazin plötzlich auf und er sagt, es sind die Türken. Also das Türken, Araber, aber ich weiß, wenn ich das mir richtig vornehme und mich damit befasse, dass es Sarrazin nicht unbedingt um die Nationalität der Türken geht, sondern ihm geht es um das Geld. Er hat ja vorher die Hartz-IV-Bezieher als Zielgruppe genommen, als er in Berlin Finanzsenator war. Er sollte jetzt Menschen aus der Türkei, aus den arabischen Ländern, jetzt auch Afrikaner, nach Nützlichkeit, die überhaupt zu nutzen sind, und die anderen, die einfach von staatlichen Transferleistungen leben. Das ist mir auch bekannt. Bloß damit will ich mich jetzt extra nicht befassen. Es gibt hier in diesem Land Probleme, die nehmen immer mehr zu. Menschen werden dreister und andere sagen nur darauf, dass es richtig ist, was Sarrazin gesagt hat. Er war derjenige, der sich überhaupt getraut hat, das zur Sprache zu bringen. Man hat nach den ersten Reaktionen von Sarrazin eine Umfrage in Deutschland gemacht. Die meisten haben gesagt, Sarrazin hat recht. Und da ging es um Türken und Araber, als er sagte, die sind nicht so gebrochen, die produzieren nur Kopftuchmädchen.
Das stimmt nicht, ne? Also, ich meine, das ist nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig. Er hat von Albanern, von Jugoslawen, von Türken und Arabern gesprochen. Okay, und ab und zu redet er auch von Afrikanern. Das ist ja egal. Aber weißt du, das ist doch egal, was der sagt. Es ist wirklich egal, weil natürlich spielt das eine Rolle, welche gesellschaftliche Gruppe immer wieder auf welche Weise in dieses Licht rückt. Und also, ich meine, es tut mir leid, ich verbiete mir, also du kannst doch nicht Politik machen und sagen, mir sind die Begriffe egal. Das Entscheidende, das ist doch eine, Moment, es geht überhaupt nicht um akademische Begründung. Es geht um eine politische Analyse davon, was unter welchen Bedingungen und Verhältnissen wir heute leben, um eine entsprechende Kritik entwickeln zu können. Das hat mit Akademie überhaupt gar nichts zu tun, sondern das ist das Grundwerkzeug und die Arbeit, die jede politische Gruppe machen muss. Das ist, also ich meine, und dann brauchst du natürlich, also ich meine, jede politische Gruppe hat doch ein Instrumentarium, ein begriffliches Instrumentarium, mit dem sie arbeiten will. Und Rassismus in Deutschland ist ein absolut delegitimierter Begriff. Über Rassismus zu reden, das tut fast niemand. Das heißt, überhaupt darüber zu sprechen, ist schon eine bestimmte Form, etwas zum Gegenstand und zur Sprache zu bringen. Die Frage ist nur, was genau tust du dabei? Und natürlich ist, ich habe jetzt nicht über antimuslimischen Rassismus gesprochen, aber ich bin auch nicht gebeten worden, zu sagen, welche Formen von Rassismus es gibt. Und ich habe gesagt, es gibt sehr viele unterschiedliche. Diese unterschiedlichen Formen, und der ist sehr, sehr relevant, aber er steht in einer gesellschaftlichen Konjunktur, in einem anderen Verhältnis als der Rassismus gegenüber Schwarzen. Er steht in einem anderen Verhältnis als der Rassismus gegenüber Roma. Er steht in einem anderen Verhältnis als der Antisemitismus. Aber ich werde den Teufel tun, das zu hierarchisieren. Das tut mir leid, ich werde das nicht tun. Der Rassismus ist am Ende bereit, die Leute umzubringen. Und ich werde nicht mich hinstellen und dann irgendwelche Hierarchien einführen und sagen, das und das ist das Schlimmste. Es gibt natürlich Konjunkturen und bestimmte dominante Formen innerhalb des Rassismus, die relevant sind. Und ich glaube, der antimuslimische Rassismus spielt eine sehr, sehr große Rolle heute. Und der Grund, warum sozusagen dagegen und wie dagegen anzugehen ist, ich glaube, der hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass auf der Linken es sehr schwer ist und sich sehr viele Leute auch unter den türkischen Linken schwer tun, dagegen Konzepte zu entwickeln. Weil es schwierig ist. Weil, wenn du dich als türkischer Linker, der mit dem Islam nichts zu tun hat, organisierst dagegen, wirst du natürlich relativ schnell genau so kodiert. Das willst du aber nicht. Wie machst du dann also Politik? Also so. Und das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Und ich finde, ich finde öffentliche Diskussionen genau gut dafür, zu sagen, okay, es gibt sehr, sehr viele Fragen, die wir uns stellen müssen heute, damit, und ich meine, das tut mir leid, hat Marx gesagt, und ich liebe ihn dafür, er hat gesagt, die Menschheit stellt sich nur die Fragen, die sie beantworten kann. Wenn wir uns keine Fragen mehr stellen, dann finden wir auch keine Antworten. Und ich möchte es nicht alles deckeln. Ich glaube, wir haben viel zu tun.
Das stimmt.
Hier noch eine Frage.
Ja, es passt vielleicht nicht so zu diesem Thema heute, aber Sie haben ein bisschen den Rassismus in Russland auch angesprochen. Insofern würde ich fragen, ob Sie vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen könnten. Und es scheint mir so, dass es in den letzten Jahren sich mehr entwickelt hat, sozusagen, also wie soll ich es ausdrücken, also schon schärfer geworden ist und wo Sie die Gründe dafür sehen würden. Oder war es schon früher so, aber nicht so öffentlich thematisiert? So, das wäre meine Frage.
Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gerne. Es gibt etwas, was daran sehr, sehr interessant ist im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland gab es sehr lange die Idee, dass nach der Wende oder nach der Vereinigung der deutschen Staaten gab es so die Idee, dass der Rassismus derjenige ist, der Leute, die sozusagen, man nannte sie die Modernisierungsverlierer. Also die Leute, die sozusagen geringes ökonomisches Einkommen haben, sozusagen, dass die Leute, die nicht mitkommen mit der Vereinigung der Staaten und so, dass die das kompensieren durch den Rassismus. Und es war schon immer total fragwürdig, dieses Konzept, weil man könnte ja auch sagen, warum nehmen diese Leute diese ideologischen Muster an und nicht andere? Der Rassismus stellt natürlich ein bestimmtes Wissen zur Verfügung und sagt und erklärt bestimmten Leuten, weil dass es so wenig Wohnungen gibt, liegt daran, dass die anderen Leute reingekommen sind und die Wohnungen wegnehmen. Das ist natürlich ja völliger Quatsch, weil man könnte dann sozusagen ein anderes Wissen etablieren und sagen, das Problem ist der Wohnungsbau und wir brauchen einfach mehr Wohnungen. Ja? Und es hat nichts damit zu tun, wer hier wie kommt und wer hier zuerst da war und so weiter. Aber das ist ja natürlich eine politische Arbeit, in der dieses Wissen sozusagen neu organisiert werden muss und für andere sozusagen Geltung bekommt. In Russland ist es eine sehr, sehr interessante Sache, weil der Rassismus besonders stark geworden ist, als Russland ökonomisch prosperierte. Also das heißt, diese klassische Vorstellung, Rassismus ist immer der Rassismus sozusagen einer Krisensituation, einer Situation von Armut und von Armen, ist in diesem Fall sozusagen falsch. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel auch sowas, was ich persönlich wiederum sehr interessant finde, weil es in Russland, ich glaube, also sozusagen, wenn man es konkret analysiert, natürlich sehr viel mit der, also es gibt eine Reihe von historischen Gründen, sie hat sehr, sehr viel mit der Arbeitsmigration zu tun und gleichzeitig mit einer, mit sozusagen einer, also Teile der Gesellschaft sind sehr reich geworden und andere eben nicht. Und Rassismus hat sehr, sehr viel oft damit zu tun, in welchen Positionen, also sozusagen die gesellschaftliche Position, in der Leute sind, macht sie zu Opfern von Rassismus. Also das heißt, so werden die Objekte des Rassismus auch hergestellt. Und die sind sehr häufig, in dem Fall Leute, die ohne Papiere auf den Baustellen von Moskau arbeiten und so weiter. Und die jetzt während der Rezession eben auch sehr häufig entlassen werden und dann eben sehr ähnlich, genauso wie hier, dann keinen Lohn kriegen, weil sie eben die Rechte auch nicht einfordern können und so weiter. Aber so richtige Erklärung habe ich dafür nicht. Würde mich aber interessieren.
Also hier gab es noch eine Meldung und hier vorne. Nee, doch nicht?
Ja.
Dann.
Ich habe jetzt auch keine wirkliche Erklärung dafür, aber vielleicht eine Idee. Also ich denke schon, dass es eben auch an den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen in Russland liegt. Und auch wenn manche Leute sehr viel reicher geworden sind, gibt es eben doch auch sehr viel mehr arme Menschen, auch in Moskau gerade. Also da gibt es viele Kinder auch, die, weiß ich nicht, mit 35 noch immer bei ihren Eltern leben, obwohl sie selbst schon eine Familie haben. Und es ist ja dann eben häufig so, dass wenn man eben selbst Schwierigkeiten hat oder Probleme hat, dann immer sich mehr oder weniger einen Sündenbock sucht, auf den man dann ja, seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe oder seine eigenen Probleme irgendwie übertragen kann und abwälzen kann. Und ja, eben auch diese vermeintliche Konkurrenz, die dann eben aufgrund von Zuwanderern oder sowas aufkommt, führt natürlich dann zu Diskriminierung und Rassismus auch.
Ja, die Sündenbock-Theorie fand ich noch nie plausibel, ehrlich gesagt. Also die wird ja... Ja, wir können doch über Sündenbock-Theorien auch hier reden, das ist doch das Gleiche. Es ist ja die Frage davon, wie... Nein, aber es ist, ich meine, einerseits wurde es aus dem Publikum gefragt, also insofern finde ich es...
Ja, aber da kannst du so eine Frage zurückweisen, weil du einfach nicht genug dazu weißt. Also ich wäre doch besser, dass wir unsere Theorien zu Rassismus produzieren auf einer Basis von eigenen Erfahrungen und von Wissen und nicht aufgrund
Moment mal, jetzt muss ich mal kurz intervenieren, weil es gibt vier Redemeldungen, du bist auch eine davon. Und ich würde vorschlagen, vielleicht sammeln wir die jetzt erstmal. Das war einmal hier vorne, genau, dann du im lilanen. Ah ja, genau, hier hinten und du da vorne. Also.
Okay, ich wollte eigentlich auch jetzt nicht aus dem Grund aber nochmal auf Deutschland zurückkommen. Und zwar, also so, ich fand es total spannend, dass du auf die Arbeitskämpfe eingegangen bist. Du hast ja auch immer so von Mitgliedern von Kanak Attack in Bar gesprochen, also in der Vergangenheitsform. Also ich habe so zwei Sachen, dieses, also Verbindung halt, Migration und ökonomische Verhältnisse sind ja immer so da, also ökonomisch-politische Verhältnisse. Ob es jetzt auch irgendwie zum Beispiel bei diesem Streik bei Ford irgendwie da jetzt auch Untersuchungen gibt oder halt irgendwelche, also ob sich da so eine Linie sozusagen durchzieht, beziehungsweise ja, fände ich das total spannend, dazu was zu hören und von der Arbeit jetzt, beziehungsweise von dem, dass sich die politische Situation dahingehend verändert hat, dass die Arbeit auch eine ganz andere geworden ist.
Okay, dann würde ich vorschlagen, wir sammeln erstmal Fragen oder Beiträge und dann gehe ich wieder zurück. Genau, du direkt dahinter würdest jetzt dran kommen. Ja, nee, du. Ja.
Egal. Okay, ja, ich habe eine Frage an die Integration Nein Danke-Kampagne. Und zwar, wollt ihr den Begriff Integration gar nicht mehr haben in der Debatte? Also glaubt ihr nicht mehr, dass er umgedeutet werden kann? Weil es ist ja so, dass Integration von mindestens zwei Richtungen benutzt wird, der Begriff. Einerseits von denen, die jetzt den Begriff auch nutzen, um zu sagen, die Ausländer müssen sich alle anpassen und zuallererst mal Deutsch lernen und dann wird alles gut und sonst nicht. Und dann gibt es die anderen, die Integration auch benutzen, sehr weitgehend und sagen, alle Leute, die hier leben, sollen gleiche Rechte haben. Und ich arbeite in Schleswig-Holstein in so einem Flüchtlingsprojekt und wir hatten im Januar eine große wissenschaftliche Diskussion auch zum Thema Integration. Da waren massenhaft Leute, die für Wohlfahrtsorganisationen arbeiten. Es sind ja auch ganz viele Migranten dabei in dem Bereich. Egal ob Migranten oder Deutsche, alle waren im Prinzip genervt von dem Begriff Integration, wie er oft benutzt wird. Aber alle argumentieren mit diesem Begriff, um Geld zu bekommen für ihre Projekte und um bestimmte Ziele zu verfolgen. Wie wollt ihr damit umgehen?
Ja, ich würde dich und Marx gern beim Worte nehmen und eine Frage stellen oder was mir also in den Raum stellen, eine Frage, die mich beschäftigt und ich glaube nicht nur mich, die Frage, wie in Zusammenhang mit antimuslimischem Rassismus, speziell wenn er sich irgendwie festmacht oder an diesem Signifikant oder Kopftuch, ja, also wie, dann ist natürlich immer noch die Frage, aus welcher Positionierung heraus, aber wie kann man da politisch agieren? Oder was, also sozusagen, welche Bündnisse nicht, welche Interventionsformen nicht, also vielleicht ja als Frage einfach, auf die es ja dann eine Antwort geben muss, vielleicht nicht hier, aber irgendwo.
Es gab vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor drei Wochen oder so, gab es eine Veranstaltung zum Thema antimuslimischen Rassismus. Und wenn ich mich nicht irre, war das sogar ein Kanak-Attack-Vertreter, der gesagt hat, jetzt in Belgien wurde ja die Burka verboten und die Linke oder wir müssten jetzt die Burka verteidigen. Und ich finde, das kann nicht im Sinne der Emanzipation sein, dass man zum Beispiel so einen Vorschlag macht als Reaktion auf so ein Verbot. Also ich bin dagegen, irgendwie ein Kleidungsstück zu verbieten, aber ich finde es auch nicht richtig, dann die Burka zu verteidigen.
Okay, jetzt gab es noch zwei Redebeiträge, genau, du im lila Shirt, hat sich erledigt und genau, mit der Mütze noch.
Ja, ich wollte auch nochmal auf die Arbeitskämpfe zurückkommen. Das ist auch ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt. Und Ich habe da neulich mit so einem Kollegen geredet, der ist schon ein bisschen älter und kommt aus dieser K-Gruppen-Geschichte heraus und hat mir mal erzählt, so dass er, also so Arbeiterklasse, dass er Kollegen hatte, die eigentlich immer so rassistisch waren und gegen die Ausländer geschimpft haben, die die Arbeitsplätze klauen würden und so weiter. Und dass, wenn in so einer Streiksituation zustande kam, dann diese rassistischen Arbeiterkollegen sich dann so gewandelt haben und so dann mehr so dieses wir unten gegen die da oben und so eine Solidarität erfahren haben durch diese Streiksituation. In dem Zusammenhang fand ich es dann auch nochmal spannend, dass jetzt mit dieser Wirtschaftskrise ja eine unheimliche starke Prekarisierung von Arbeitsplätzen oder von Arbeitskräften einhergeht. Und das sind, wenn ich jetzt mit Migrantinnen rede, die gerade hierher gekommen sind, die reden alle nicht über Rassismus und über die Ausländerbehörde mit mir, die reden über die Arbeitsbedingungen und über die scheiß Löhne und so weiter und dass sie gar nicht arbeiten dürfen. Und in dem Zusammenhang fand ich es auch nochmal wichtig, spannend, wie, oder ist das ein lohnenswerter Einsatz, jetzt da als Linke auch zu intervenieren, in die Arbeitsbedingungen, eigentlich wieder in die Betriebe zu gehen und wieder Streiksituationen herbeizurufen, die jetzt nicht von DGB organisiert sind, als Möglichkeit, als eine Antwort auf die Schwierigkeit, mit den vielfältigen Rassismen umzugehen, sozusagen. Ja.
Genau, ich würde jetzt, da die Zeit schon relativ fortgeschritten ist, vorschlagen, wenn es denn noch Fragen gibt, die jetzt zu stellen noch, das waren jetzt ja nochmal einige Fragen und Statements, und sonst würde ich euch quasi das Wort geben, dass ihr nochmal auf die Fragen und Statements eingeht, quasi so als Abschlussrunde. Gibt es noch Fragen, Redebedarf, Thomas? Dann, ich weiß nicht, wer von euch beginnen will.
Ja, an mich war ja nur eine Frage gestellt. Die Frage, wo ist jetzt? Ah, da, du wanderst hier gern. Okay, eigentlich, ich glaube, du bist später gekommen. Ja. Am Anfang meiner Redebeitrag habe ich ja gesagt, dass wir eigentlich oder gar nicht zum Ziel haben, den Begriff Integration auseinanderzunehmen. Und darum geht es uns gar nicht. Sondern vielmehr, was passiert hier in Deutschland wirklich? Ist es das, was überhaupt zu vereinbaren ist mit dem, was man sagt und tut? Oder passiert da was anderes? Darum geht es uns. Darüber wollen wir einfach mit Leuten diskutieren. So zu der Arbeit von Frauen und Männern, die eben dafür finanziert werden. Also ich habe in solchen Projekten gearbeitet. Irgendwann mal werde ich bestimmt nochmal arbeiten. Aber zurzeit zum Beispiel arbeite ich in einem Projekt als Sozialarbeiterin, wo ich die Aufgabe habe, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da geht es nicht um Migranten. Also solche Projekte wird es geben, die sind auch notwendig. Ich sage aber, ich hoffe vor allem, dass es irgendwann mal so weit kommen müsste, dass diese Projekte sich erübrigen. Solange das, was ich vorhin die ganze Zeit eigentlich versucht habe zu wiederzugeben, solange im Bereich Bildung, im Bereich Ausbildung nichts Ernsthaftes passiert, werden solche Projekte auf jeden Fall erforderlich bleiben. Unser Wunsch, mein Wunsch ist, dass sie irgendwann mal nicht mehr existieren brauchen. Aber solange das nicht ist, solange noch so viele Kinder, Jugendliche die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen, bin ich froh, dass es überhaupt die Leute gibt, die diese Arbeit machen.
Ja, wir waren jetzt vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Es gab jetzt hier noch eine Wortmeldung. Vielleicht können wir die noch kurz dazwischen schieben. Ja,
also ich verstehe, du hast, wie du gerade meintest, halt am Anfang deines Beitrags gesagt und jetzt gerade nochmal, deswegen muss ich mich als Wortmeldung, dass du dich nicht mit dem Begriff der Integration oder mit dem Integrationsbegriff nicht befassen willst. Und da, mir fällt so ein bisschen schwer zu verstehen, was wollt ihr eigentlich mit dieser Kampagne und warum bist du jetzt als jemand, die sich nicht mit diesem Begriff befassen will, quasi unter einem Transparent, wo der Begriff ganz groß draufsteht. Und ich verstehe irgendwie nicht eure Ziele in diesem Papier, was ihr ausgelegt habt, weil im Prinzip fordert ihr nichts anderes als Integration. Nur ein bisschen anders.
Kannst du da ein Beispiel geben, damit ich dich überhaupt mit deiner Frage verstehen kann?
Weiß ich nicht.
Das ist nur ein Beispiel, weil die anderen ja. Haben es auch nicht gegeben.
Also, naja, es gibt hier umfangreiche Angebote, zum Beispiel Sprachkurse auf freiwilliger Basis. Ist Integrationsdiskurs. Dann gleiche Chancen bei Bildung, Arbeit, Wohnen wird durch Integration ermöglicht.
Vorhin hast du gesagt, wir dürfen auch mal einfach so fair diskutieren. Ich würde da jetzt gerne direkt was drauf sagen. Und zwar verstehe ich die Kampagne so zu entlarven, was da als Integrationspolitik verkauft wird. Nämlich, dass eine jahrzehntelange Ausgrenzung mal eben gedeckelt werden soll. Das hat ja jetzt nicht gegeben, sondern wir wollen ja eigentlich Integration. Und dann wird ein Katalog von Zwangsmaßnahmen aufgestellt und das nennen wir dann Integrationspolitik. Und dagegen, meiner Meinung nach, wehrt sich diese Kampagne. Das ist nämlich was vorgemacht wird, was überhaupt nicht so ist. Also ohne die Ausgrenzung überhaupt abzuschaffen, ohne die Diskriminierung abzuschaffen, werden Zwangsmaßnahmen und Regeln aufgestellt, die Leute zu erbringen haben, um dann die Lenkung aufzuschaffen. Dagegen werden irgendwie so vorgestellt, die Integration wollten.
Nee, das sag ich auch gar nicht. Sag nur, gleiche Rechte.
Den Begriff Integration, sich damit nicht zu befassen, dass die Kampagne sich nicht in Diskursen bewegen will und viel Zeit damit aufbringen will, sich einfach nur in theoretischen, begrifflichen Kämpfen.
Aber das ist vielleicht ein Mangel
an der
Kampagne.
Die Kampagne entwickelt sich hier ständig, also...
Genau, es gab jetzt hier noch eine Wortmeldung.
Ja, ich möchte gerne auch natürlich auf die Frage eingehen, weil ich auch in dem Sinne, die diese Kampagne mitentwickelt haben. Also Integration als Begriff muss, denke ich, auch in Frage gestellt werden und auseinandergenommen werden. Weil, genauso wie die Vorrednerin gesagt hat, es geht darum, dass dieser Schlüsselbegriff entzaubert wird. Alle Diskussionen, alle Thematisierungen, die Migranten in diesem Land angehen, werden unter diesem Begriff Integration durchgeführt. Und da dieser Begriff aber durch die Herrschenden, durch die Meinungsmacher definiert und festgelegt wird, wird an die herrschende Migrationspolitik nicht, so gut wie nicht, angerüttelt. Also das heißt, der Rahmen bleibt bestehen und die Kriterien, die davor dienen, sind erstmal unantastbar, weil die Diskussion, der Diskurs Integration gibt vor, dass die Migranten ein Problem sind, die zu integrieren sind. Die sollen durch irgendwelche Maßnahmen, durch Zwangsmaßnahmen oder Regelungen und Vorschriften und Tests und Restriktionen sollen sie dazu gezwungen werden oder sie sollen einsehen, dass sie nicht zu unterordnen haben. Also der Begriff allein ist schon sehr fraglich. Also der muss schon in Frage gestellt werden. So wie auch Manuel auch eigentlich gesagt hat, dieser Begriff Integration suggeriert auch, dass die anderen homogen sind, okay sind, unproblematisch sind. Aber diejenigen, die Thema des Begriffs Integration sind, sind das Übel des Problems. Das heißt, aber wenn es um die Migranten in diesem Land geht, wenn es um eine ernsthafte, objektive, wissenschaftliche oder auch sonstige produktive Diskussion um die Migranten und um ihre Lebensumstände geht, dann muss die gesamte Realität beachtet werden. Aber durch diesen Begriff Integration wird das total ausgewendet. Die ganze Diskriminierung, Ungerechtigkeiten, dass die politische Partizipationsrechte nicht haben und die Staatsbürgerrechte nicht haben, weil sie nicht eingebürgert werden, weil es erschwert wird, weil der Nachzug von Ehegatten oder sonst was auch total erschwert wird, weil ihnen immer neue Hürden aufgestellt werden, damit sie sich als Zivilisierte beweisen müssen, muss dieser Begriff Integration total auseinandergenommen werden und in Frage gestellt werden. Das ist ein Schritt in diese Richtung.
Das beginnt mit einer, das, ihr macht im Prinzip eine Analyse, Integrationsbegriff. Deswegen ist es, also wenn ihr am Anfang sagt, wir befassen uns nicht mit dem Begriff, also ihr negiert das, was ihr gerade tut, und das ist nicht notwendig, diese Stellung einzunehmen.
Ich weiß, das ist ja auch richtig.
Sag nicht, dass wir das.
Ich habe Ulasch am Anfang meiner Beitrag gesagt, wir haben nicht zum Ziel, uns mit dem Begriff Integration auseinanderzusetzen. Nicht zum Ziel. Nein, also ich persönlich verstehe darunter nicht das, was du jetzt behauptest. Ich sage, oder deswegen bin ich zu der Kampagne überhaupt gekommen, ich möchte mit dem, was wir jetzt durchführen oder vorhaben am Anfang, einfach zum Thema machen, was in diesem Land wirklich passiert. Ich habe ja vorhin zum Beispiel gesagt, Kinder, die mit der türkischen, kurdischen, arabischen Sprache eingeschult werden, sollen ihre Herkunftssprache draußen lassen. Und das möchte ich publik machen. Ich habe gesagt, nur Schule, die das verbietet, ausgezeichnet wurde. Das kommt aber nicht überall an. Darum geht es mir.
Das ist auch richtig, aber ich sage das nur, um mal klar zu machen, du hast es ja direkt nach Manuelas Rede gesagt.
Ja, geht ja nicht, war ja nicht weit.
Ja, weil du hast dich quasi, wolltest du dich eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise darüber zu reden, abgrenzen. Über Realitäten reden und so weiter und so. Diese Realitäten wissen wir auch. Und deshalb ist es kein, also es ist nicht so eine konträre Position.
Nee, sag ich auch gar nicht. Aber ich war nun mal die zweite Rednerin und tut mir leid, unsere Abmachung war auch so, dass Manuela eher die Vergangenheit nimmt und ich über die Gegenwart rede. Also dafür kann ich wirklich nichts, Ulasch.
Damit gedeckt wird was Positives. Die Kampagne verstehe ich so, dass sie meinen, sie wollen frontal, also total dagegen angehen und sagen, es gibt eine Rede über Integration, worum es geht, ist um Ausgrenzung und Ausbeutung, die ja eine bestimmte Geschichte hat. Und ich, deswegen wollte ich mich nicht so festhalten an diese positive Sprache. Ich denke, die Integration, die dahinter kommt, ist zu den Lagen.
Ja, natürlich. Das finde ich schon richtig, aber also sozusagen die Herangehensweise, ihr tut im Prinzip eigentlich, macht jetzt schon das, also ihr macht eigentlich das, ihr analysiert den Begriff, ihr dekonstruiert, oder diese Kampagne dekonstruiert es, so habe ich das verstanden, und versucht dann da eine Position einzuziehen. Aber ich finde diese künstliche Gegenüberstellung, finde ich...
Okay, ich würde jetzt mal, also die Diskussion ist total spannend, aber vielleicht, also weil die Zeit auch schon fortgeschritten ist, quasi können wir nachher auch im informelleren Rahmen die Diskussion noch weiterführen. Und dann würde ich mal bitten, Manuela nochmal die Fragen, die jetzt vorher auch nochmal gestellt worden sind, da nochmal kurz drauf einzugehen, und dann wird Figgen bestimmt auch nochmal kurz was zu der Debatte gerade sagen.
Ja. Ich mache auch noch den Übergang. Also ganz schnell, weil sonst, glaube ich, ist es einfach ein bisschen ermüdend. Die Arbeitsverhältnisse würde ich gerne so verbinden. Ich glaube, wenn das die Herangehensweise an die an die aktuellen Produktionsverhältnisse und die konkreten Arbeitsverhältnisse von Leuten sind, ist das natürlich ein Traum. das Problem in den 70er Jahren war genau, dass es keinen Begriff davon gibt, dass es eine rassistische, sozusagen, es gab sozusagen nur die Vorstellung, dass die Einheit der Arbeiterklasse gespalten wird durch den Rassismus. Aber diese Vorstellung ist natürlich wirklich total problematisch, weil sie sozusagen den Rassismus immer sozusagen der Ökonomie subsumiert und gar nicht sozusagen das produktive Verhältnis, was da hergestellt wird über den Rassismus, also wie sozusagen diese Situation produziert wird, nicht anspricht. Und wenn das die Herangehensweise wäre, super. Kanaka-Tag heute kann ich nicht beantworten. Ich mache das seit 6 Jahren nicht mehr. Das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Ich habe es zwar mitgegründet, aber dann bin ich 2004 ausgetreten. Deswegen kann ich auch nichts zur Verteidigung dieser Stellungnahme sagen. Ich würde sie sogar öffentlich ganz klar angreifen. Ich würde niemals mich auf die Seite der Burka stellen. Ich glaube, dass es ein absolut falscher Reflex ist, in der Logik zu denken, der Freund meines Feindes ist, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist völlig falsch, weil das sozusagen immer den Gegenreflex organisiert, und das ist einfach politisch sozusagen, ist es kopflos, weil ich würde mich sozusagen nie einer Bewegung anschließen, die genau das von Frauen in einer Gesellschaft fordert. Das ist natürlich völlig, also ich meine, das kann keine linke Position sein, das kann auch keine feministische Position sein. Ich glaube, es gibt innerhalb migrantischer Gruppen eine lange, 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 lange Tradition von sozusagen der Diskussion um Sexismus, und das Problem ist sozusagen doppeltes. Es gibt ja auch die Alibi-Migrantinnen, die ja auch immer sozusagen die migrantischen Communities und den Sexismus da anprangern und die Kopftuch und so weiter. Das Problem ist, dass genau diese, die treten ja auch als Feministinnen auf, also so eine Mischung aus deutschen Feministinnen, Alice Schwarzer und Neja Kelleck. Das ist sozusagen der Block, der wirklich sehr gefährlich ist, weil er einen bestimmten Feminismus artikuliert und damit sehr viele feministischen Forderungen und antisexistische Forderungen, die innerhalb migrantischer Communities etabliert wurden, desartikulieren. Und genau das sozusagen wieder sozusagen erstens sich auf diese Frauengruppen zu beziehen, die so heute noch existiert, auf ihre Geschichte zu beziehen, das wäre so eine Aufgabe in diesem Zusammenhang, weil es einfach ein unglaubliches erarbeitetes kollektives Wissen gibt, in so eine Situation zu intervenieren und irgendwie die Gewaltverhältnisse innerhalb migrantischer Communities, sexistische Gewaltverhältnisse mit zu thematisieren. Das muss eine Politik, eine linke Politik, eine antirassistische Politik leisten. Und genau, also, und insofern ist das auch eine Antwort auf die Kopftuchdebatte. Ich würde sie in diesem Sinne eben genau thematisieren. Es gibt da lange Traditionen zu, und ich finde es problematisch, also weil viele der, das ist echt schwierig. Also ich glaube auch da wieder Hausaufgabe, auch wenn es sehr schulisch klingt, es klingt wenigstens nicht akademisch, sondern nur schulisch, aber es ist sozusagen genau der Punkt, wo man wirklich aufpassen muss, weil wenn man sich zum Beispiel eine Reihe von Forderungen anguckt, die von muslimischen Verbänden kommen, dann spielen die ja mit diesem Menschenrechtsdiskurs und Recht auf gleiche Schulbildung und so weiter, gerade in Frankreich, ne? Und die genau dieser Wandel von linken diskursiven Elementen in die Rechte, das ist ja ein Phänomen, mit dem wir zu tun haben, auch auf anderer Ebene. Also der Krieg im Irak ist genau unter dem Siegel, oder auch in Afghanistan, das hast du ja auch gesagt, unter dem Siegel des Feminismus, der Demokratie, der Freiheit und so weiter geführt worden. Jetzt können wir natürlich nicht einfach diese Begriffe aufgeben, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Begriffe in dem rechten Diskurs sehr produktiv und aktiv geworden sind, ne? Und bei bestimmten rechten muslimischen Gruppierungen ist das auch so. Also ich meine, die arbeiten auch mit Menschenrechtsdiskursen und so weiter. Und da würde ich tatsächlich eine klare politische Linie fahren. Also zwischen rechten und linken Diskursen. Und die kann man ziehen, die muss man dann auch ziehen. Und dann langt es eben nicht, einfach nur rein abstrakt, sich gegen einen antimuslimischen Rassismus zu wenden, sondern dann ist es wirklich notwendig, das war zumindest immer die Perspektive von Kanaka-Tag, dass sozusagen innerhalb genau dieser Community sich die Leute auch entsprechend artikulieren. Und das machen ja auch viele, dass sie sagen, so, ne? Und naja, also da gibt es schon auch viele Wölfe im Schafspelz. Und da muss man sich politisch auch gut auskennen. Also, und ich kenne, und das ist auch einer meiner Probleme, und deswegen rede ich auch öffentlich nicht so gerne darüber, weil da tatsächlich habe ich das Gefühl, mit den muslimischen Gruppen und ihren politischen Hintergründen und ihren politischen Traditionen, das sind Dinge, die kann man sich anlesen, ich kenne mich da nicht so gut aus und mir ist das ist mir eine sehr gefährliche Diskussion. Und ich bin genau, was diese ganzen Geschichten um Religion angeht, da bin ich sehr vorsichtig.
Ja, aber der erste Schritt müsste Moment bitte, hallo, ich würde jetzt gerne vielen nochmal...